Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, die Inflation im Februar lag auf breiter Front leicht unter den Erwartungen des Marktes. Die Verbraucherpreise bei der Kern- und der Gesamtrate im Vergleich zum Vormonat und im Vergleich zum Vorjahr. Erfreuliche Zahlen mit einem Comeback der Wall Street. Goldman Sachs senkt die Jahresendziele für den S&P von 6.500 auf immer noch durchaus attraktive 6.200 Punkte. Das liegt auch daran, dass man die Gewinnschätzungen für die Unternehmen im S&P 500 sehr leicht zurücknimmt. Wells Fargo betont, dass basierend auf den leicht reduzierten Gewinnschätzungen bei den magischen 7 Tech-Aktien die Kursreaktion nach unten eigentlich übertrieben sei, also vielleicht die Chance einer Gegenbewegung. Der amerikanische Aktienmarkt atmet auf. Wir hatten die Verbraucherpreise und die lagen im Februar nun tatsächlich unter den Erwartungen des Marktes und zwar auf breiter Front. Die Gesamtrate stieg um 0,2%, erwartet wurden 0,3% im Vergleich zum Vormonat, im Vergleich zum Vorjahr 2,8%. Erwartet wurden 2,9%. Wenn man die Kernrate nimmt, die weder Nahrungsmittel noch Energie beinhaltet, auch hier niedriger als erwartet, 0,2 statt 0,3% im Vergleich zum Vormonat und 3,1 statt 3,2% im Vergleich zum Vorjahr. Wir sehen also eine nachlassende Preisdynamik. Das ist erfreulich, weil es der amerikanischen Notenbank auch mehr Spielraum gibt, im Fall einer schwächeren Wirtschaft einzuschreiten und die Zinsen weiter zu senken. Wells Fargo hat schon vor Bekanntgabe der Verbraucherpreise betont, dass das Risiko einer Stagflation, also weniger Wachstum bei einer gleichzeitig höheren Inflation, die Gefahr habe nachgelassen. Wir haben den Ölpreis auf dem tiefsten Stand seit langer Zeit. Wir haben die US-Benzinpreise auf das niedrigste Niveau seit 2021. Wir haben die Preise von Eier, ne, die ja hier Schlagzeilen machen in den USA, mittlerweile auch fast 30% unter den Hochs. Und gleichzeitig haben wir Zeichen einer abkühlenden Wirtschaft. Auch das müsste eigentlich den Inflationsdruck senken. Wenn da nicht das Wörtchen, wenn ich wäre, denn was macht Donald Trump mit der Zollpolitik und welche Folgen wird das auf der Preisseite haben? Das ist ein Risikofaktor, der sehr schwer einzuschätzen ist. Das ist auch das Kerndilemma der Wall Street, dass bei diesem Hin und Her aus Washington, wir sind ja sehr stark Schlagzeilen getrieben, es ist sehr schwer darauf basierend, irgendwelche Schätzungen abzugeben, wie sich nun die Inflation entwickeln wird oder eben auch die Wirtschaft. Nichts Genaues weiß man nicht, wie wir gestern ja gesehen haben. Die Wall Street stand förmlich unter Strom. Ontario droht also 25% Zölle auf Stromlieferungen in die USA. Donald Trump schlägt zurück 50% Zölle auf Stahl und Aluminium gegen Kanada. Dann rudert Ontario wieder zurück, Donald Trump auch. Ne? Ein Riesen hin und her, viel Volatilität, Sorge, dass die Autoindustrie geschädigt wird in den Vereinigten Staaten. Und dieses Erratische sorgt für ein unglaubliches Maß an Unsicherheit. Wells Fargo betont allerdings, dass zum Beispiel die Aktien der magischen 7 Tech-Werte, die seit Jahresauftakt per Schlussstand gestern im Schnitt 15% verloren haben, das sei eigentlich eine Übertreibung, wenn man bedenkt, dass die Gewinnschätzungen der Unternehmen seit Jahresauftakt um 4% gesenkt wurden. Daran gemessen hätte der Kursrückgang eher bei 8-10% liegen müssen und eben nicht bei 15%. Umgekehrt sind die Gewinnschätzungen für die Unternehmen im S&P 500 Equal Weight Index, der gleichgewichtet ist, seit Jahresauftakt nur um 3% gesunken. Die Aktien haben aber nur um 2% korrigiert. Die hätten eigentlich um 8% korrigieren müssen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ein Bounceback bei den magischen 7 Tech-Aktien ist darauf basierend wohl vorprogrammiert. Und das sehen wir zumindest jetzt auch zur Wochenmitte. So, Goldman Sachs hat auch die Gewinnschätzungen gesenkt für die Unternehmen im S&P 500 für das Jahr 2025 auf $262. Vorher lag man bei $268, also keine gewaltige Reduktion. Im Schnitt liegen die Erwartungen der Wall Street bei $270. Aber wir sehen eben, dass die Ertragsdynamik durchaus an Schwung verliert. Und das gekoppelt mit einer Reduktion des zu erwarteten PE-Ratios, also des Kurs-Gewinn-Verhältnisses an der Wall Street um 4%. Das sorgt jetzt dafür, dass Goldman das Jahresendziel für den S&P auch reduziert. Von 6.500 auf 6.200 Punkte, was ja eigentlich noch ganz gut ist, muss man sagen, wenn man bedenkt, wo wir heute notieren. So, und Goldman betont also, schauen wir uns diese Grafik hier mal an, dass was die Wirtschaftsprognosen betrifft, dass der Markt ein etwas negativeres Szenario einpreist als Goldman Sachs. Ja, hier liegt Goldman Sachs für Forward Fourth Quarter GDP Growth real bei 1,7%. Der Markt liegt da eher bei etwa 1,5% um den Dreh, wenn man sich das Verhältnis von zyklischen zu defensiven Werten mal anschaut. So, und die Kernfrage, und darüber habe ich in den letzten Tagen oft gesprochen, bekommen wir nun eine Rezession oder nicht? Wenn das, was wir hier erleben, nur eine Wachstumsdelle ist und wir sehen eine ganz normale Korrektur, dann buy the dip. Denn historisch betrachtet ist das die beste Gelegenheit, hier einzusteigen. Schauen wir uns die Statistik von Goldman Sachs dazu auch nochmal an. Der S&P 500 im Umfeld einer Rezession korrigiert historisch betrachtet vom Hoch um 24%. Das ist wuchtig. Aktuell haben wir ein Minus im S&P per Schlussstand gestern von etwa 9%. Eine normale Korrektur also. Und historisch betrachtet, wenn der S&P 500 um 10% korrigiert, ohne eine Rezession im Umfeld, dann tendiert der Index 6 Monate später in 86% der Fälle höher. So, und das ist die Schlüsselfrage. Kriegen wir nun eine Rezession, ja oder nein? Die Wirtschaftsdaten werden also sehr wichtig bleiben. Wir haben am Freitag die Daten zum Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan. Und hier wird man sehr stark darauf achten, ob die Dynamik weiter nachgelassen hat. Oder ob das erste Quartal, also zumindest bisher das erste Quartal Januar, Februar, eine Ausnahme waren. Wir hatten die Brände in Kalifornien, wir hatten wetterbedingte Schwierigkeiten, wir haben Schaltjahr, all das belastet das erste Quartal. Wie ging es jetzt nun im März weiter? Das wird fast noch wichtiger sein als die Verbraucherpreise, zumal, wie gesagt, bei den Verbraucherpreisen die Zollpolitik ja vieles auch wieder verändern kann. Wir haben heute Abend übrigens die Quartalszahlen von Adobe, die an der Wall Street auch viel Beachtung finden werden. Und bleiben wir mal bei der Zollpolitik von Donald Trump. Wir haben wieder sehr viele negative Schlagzeilen. Die Financial Times und das Wall Street Journal beide betonen, dass Europa jetzt wie geplant reagiert auf die 25% Zoll, die Trump auf Stahl und Aluminium verhängt hat. Jetzt werden also amerikanische Warenimporte im Volumen von 26 Milliarden Euro bestraft. Das betrifft Bourbon, Whisky, Jeans und auch Harley-Davidson. Die Frage wird jetzt sein, was macht denn jetzt Trump? Nach dem Wahnsinns-Affentanz um die Zölle auf Strom aus Ontario wird er hier auch reagieren. Das ist immer das Risiko, dass wie aus der Pistole geschossen, der Markt hat sich gerade mal beruhigt, die Wall Street, bada boom, bada bang, auf einmal wieder alles unter Strom steht, weil Donald Trump sehr erratisch gegenreagiert. Und ich sage deshalb erratisch, weil man das mal ins Verhältnis setzen muss. Ontario hätte mit 25% Zoll auf Strom im Jahr etwa $100 Millionen eingenommen. Die USA, Trump, wir heben die Zölle von 25% auf 50% an auf Stahl und Aluminium. Das bedeutet 8,5 Milliarden Dollar an mehr Zolleinnahmen. Wobei Einnahmen, finde ich, eigentlich der falsche Begriff ist. Man schießt sich natürlich damit in den eigenen Fuß. Die Autoindustrie, die Autowerte bis auf GM gestern schwach, die Autozulieferer schwach, wir hatten Boeing zeitweise schwach, bis die Auslieferungszahlen für den Februar gemeldet wurden, Coca-Cola, Pepsi, ne? Aluminium schwach, also die Verwerfungen sind da eben doch sehr groß und vor allen Dingen steht es halt nicht im Verhältnis zueinander, was soll das? 100 Millionen auf der einen Seite, 8,5 Milliarden auf der anderen Seite, also ist schon ein bisschen strange, ne? Und wir sehen in den Medien in den USA immer mehr Kritik, auch das Wall Street Journal betont, dass das erratische Messaging um die Zölle die Berater im Weißen Haus zunehmend nervös macht. CNN betont, dass mittlerweile 56% der befragten Haushalte, der befragten Amerikaner, die Art und Weise, wie Trump Wirtschaft macht, nicht begrüßen. Das ist ein sehr schlechtes Rating. Selbst während der Ära Trump 1.0 hat man so schnell in der Präsidentschaft noch nie so ein schlechtes Rating gehabt. PIMCO, der Asset Manager, warnt, dass das Rezessionsrisiko für die USA jetzt von 15 auf 35% gestiegen sei. Und wir haben laut Bloomberg deutlich weniger Dynamik bei geplanten Einstellungen. Und zwar auf globaler Ebene seien wir jetzt auf dem niedrigsten Niveau seit der Pandemie angekommen, belastet durch den Handelskrieg. Politico mahnt, dass US-Handelsminister Lutnick zunehmend unter Druck steht. Vor allen Dingen er sei verantwortlich für dieses erratische Kommunizieren aus dem Weißen Haus und für die Volatilität. Dabei weise Lutnick keine Basiswissen aus, was Zölle und Wirtschaft betrifft. Da muss ich allerdings ein bisschen staunen, weil Lutnick ist ja ein sehr erfolgreicher Mann der Wall Street und Milliardär durch das Agieren an der Wall Street. Müsste man ja eigentlich meinen, dass der Mann durchaus Wirtschaft und Zollpolitik versteht. Aber laut Politico zunehmend Frustration mit Howard Lutnick. Und Lutnick betonte, so The Hill, dass Trumps Zölle es wert seien, selbst wenn wir eine Rezession sehen werden. Ne? Und das ist eben genau das falsche Messaging für die Wall Street. Dass er das bei Zollpolitik macht, ist ja klar. Na, er muss seinen Gegnern und Widersachern im Prinzip klar machen, ob die Wall Street sinkt oder nicht und ob wir eine Rezession kriegen oder nicht. Ich meine es ernst. Und das ist das klare Signal. Und dieses Signal aber ist ein immenses Risiko natürlich für den amerikanischen Aktienmarkt und für die Wirtschaft. So, zumindest lässt das Risiko nach, dass wir einen Regierungs-Shutdown bekommen werden. Viele hier an der Wall Street gehen davon aus, dass man sich einigen wird und dass das vermieden werden kann. So, ansonsten, und auch das untergräbt die Wirtschaft, wir sehen immer noch mehr Entlassungen. Es wird also in der New York Times berichtet, dass das Bildungsministerium angefangen hat, 1.300 Mitarbeiter abzubauen. Das sind schlappe 50% des gesamten Ministeriums. Es stehen jetzt immer noch im Raum eine Halbierung der Arbeitskräfte im Finanzministerium, Entschuldigung, beim Fiskus, beim Finanzamt sozusagen. Und im Ministerium für Veteranen sollen angeblich bis zu 80.000 Stellen gestrichen werden. Also die Risiken, dass da auch die Funktionsfähigkeit des Staates untergraben wird, nehmen natürlich zu. Langfristig gesehen weniger Bürokratie, das ist richtig und das mag auch notwendig sein, aber die Dynamik des Abbauens ist schon wirklich scary und ich möchte an der Stelle nochmal Wells Fargo aufgreifen, weil wir zum Beispiel jetzt auch bei den Fluggesellschaften sehen, dass das Spuren hinterlässt. United Air hat gestern gewarnt, dass man einen 50% Einbruch bei Buchungen im Bereich staatlicher Mitarbeiter sieht. So, um das Ganze mal runterzubrechen, staatliche Mitarbeiter machen etwa 2-4% der gebuchten Sitze aus in Flugzeugen. Das heißt, das Gesamtvolumen, basierend auf den Aussagen von United Air, wird um etwa 1-2% sinken oder ist dadurch um 1-2% gesunken. Wir haben heute Morgen bei der Bank of America sinkende Kursziele für American Air auf 16 Dollar. American Air hat das erwartete Umsatzwachstum im ersten Quartal um 400 Basispunkte rasiert. Barclays senkt das Kursziel für American auch auf 16 Dollar und bleibt bei nur noch halten. Wir haben United Air, Barclays senkt das Kursziel auf 140, bleibt aber bei Übergewichten und wir haben die Bank of America mit einem Kursziel von 110 Dollar und hier bleibt man auch bei Kaufen. Bedeutet aber auch, dass man den Rückgang gestern eben nicht prognostiziert hat. Ne? Und interessanterweise sehen wir, dass viele der Bankaktien, die sich heute erholt haben, schon wieder an Dynamik verlieren. Obwohl gestern gute Aussagen von Visa und Mastercard da waren. Die Kreditkartenkonzerne haben auf einer Konferenz gestern betont, dass das Ausgabenverhalten auf den Kreditkarten Kreditkarten konstant sei und im Rahmen der Erwartungen verläuft. Das müsste eigentlich bei den Finanzwerten für ein gewisses Aufatmen sorgen. So im Einzelhandelsbereich Inditex, also der Betreiber von Zara, mit Zahlen. Und man betont auch hier, dass die Dynamik nachgelassen hat. Puma in Europa auch mit schlechten Aussichten für 2025. Und wir hören, dass Walmart, wie ja schon vor einigen Tagen berichtet, aufgrund der Zölle, die Trump verhängt hat, nun also die Lieferanten aus China bittet, die Preise zu senken. Aber der chinesische Staat, so das Wall Street Journal, hält dagegen und bittet die Lieferanten von Walmart hier nicht einzulenken, weil das Problem der Zölle ein durch Trump generiertes Problem sei. Also hier wird Widerstand geleistet. So, sprechen wir nochmal über einige Analystenkommentare. Hier gibt es einige negative im Tech-Sektor. Morgan Stanley senkt die Kursziele von Apple auf $252. Man bleibt aber bei Übergewichten. Das Ganze hat damit zu tun, dass Siri, die KI-gestützte Version, ja verschoben wird. Und das dürfte die Absatzzahlen der iPhones belasten. Die Absatzzahlen für 2025 und 2026, die Auslieferung, werden bei Morgan Stanley um 1-5% reduziert. So, wir haben ansonsten Oracle. Hier wird das Kursziel auch reduziert, und zwar bei der Citigroup auf $160. Hier bleibt man nur bei halten. Und Guggenheim ahnt Böses bei Tesla. Guggenheim bleibt bei einer Verkaufsempfehlung mit einem Kursziel von nur $170. Und man geht davon aus, dass Tesla im ersten Quartal nur 358.000 Autos ausgeliefert hat. Wenn das stimmt, werden die Schätzungen der Wall Street um 62.000 Autos verfehlt. Die Wall Street liegt bei 420.000. Guggenheim sagt, es werden nur 358.000. Wenn die Brecht behalten, dann wird es auch nicht helfen, dass Donald Trump jetzt einen Tesla gekauft hat. Das wären in der Tat sehr düstere Zahlen für den Autokonzern. Ja, Nvidia wird heute von der Bank of America verteidigt. Da haben wir jetzt ja in Kürze auch die GTC-Konferenz, bei der Jensen Huang eine Rede halten wird. Die Bank of America bleibt hier bei einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von $200. Ja, es bleibt bewegt an der Wall Street. Zum Schluss noch ein Wort kurz zu Google. Und zwar wird Waymo, der Bereich selbstfahrende Fahrzeuge, ist natürlich auch keine gute Nachricht für Tesla, dass hier Google so viel Gas gibt. Waymo wird jetzt in Kürze auch im Silicon Valley selbstfahrende Fahrzeuge anbieten, beziehungsweise wird man das bestehende Angebot in Silicon Valley weiter ausweiten, um mehr Marktanteile zu ergattern, dann eben auf Kosten vor allen Dingen von Tesla, die damit ja noch gar nicht am Start sind. Ich wünsche einen guten Handelstag. Bis dann und ciao.
Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondent noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag. Thank you.